Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Scham, dieses Gefühl, sich blamiert zu haben, das dürfte jeder kennen. Wofür man sich schämt, das ist aber stark vom Geist der Zeit, also von Moral und kulturellen Regeln geprägt. Wir widmen uns in dieser Woche diesem zutiefst menschlichen Gefühl und gleich stellen wir Ihnen Neuerscheinungen vor, die das Thema auf ziemlich überraschende Weise beleuchten.
Deutschlandfunk Kultur. Themenwoche. Der Kampf um die Scham.
Und Scham ist auch ein großes Thema auf dem Buchmarkt. Da haben Neuerscheinungen über dieses komplexe Gefühl seit einiger Zeit Konjunktur, vor allem im Zusammenhang mit Sexualität. Meine Kollegin Kim Kindermann aus der Lesart-Redaktion hat sich da umgesehen. Sie ist Sachbuchredakteurin und auch verantwortlich fürs Kinder- und Jugendbuch. Und da hast du ja auch irgendwie eine ganze Menge Bücher in diesem Segment gefunden. Was hast du mitgebracht?
Also ich habe wirklich einen sehr bunten Haufen mitgebracht. Ich habe es hier auch mal auf unseren Tisch gelegt. Diese haben nicht nur knackige Titel, die sehen auch super aus. Knallgelb, knallorange, also richtig so, hey, hallo, guckt mich an. Und die heißen dann so Kein Bock Club, Sorry, Not Sorry oder Slut. Bisschen sachlicher klingt dann vielleicht Scham, wie ein machtvolles Gefühl unser Leben neu prägt. Aber hinter all diesen Titeln, auch hinter denen mit den fetzigen Titeln, stecken wirklich gute, recherchierte Sachbücher zum Thema. Und sie alle fragen eben, woher kommt dieses Gefühl? Was richtet das an? Wie hat uns das geprägt? Und wir lernen, wenn wir diese Bücher lesen, gerade in Sachen Sexualität, da richtet die Scham wirklich einiges an. Da kommen wir ja noch später zu, vielleicht vorneweg. So, die sind alle sehr persönlich geschrieben, wie ich finde. Alle super stilsicher. Ich habe sehr oft gelacht. Ich habe mich oft ertappt gefühlt und wichtig, alle Bücher, die jetzt konkret Scham und Sexualität verhandeln, die gibt es ja schon lange, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, gerade nach diesem Vergewaltigungsprozess in Frankreich um Gisèle Pelicot hat sich das nochmal geändert. Da hat die Scham so eine Selbstermächtigung gefahren. Das ist jetzt so eine Wutkraft geworden. Also da war ja auch der Slogan, die Scham muss die Seiten wechseln. Und das spürt man in diesen Büchern ganz stark, dass das so die Triebkraft ist, die jetzt sagt, ey, wir müssen hier was ändern.
Ist das auch so die Hauptmessage, die hier durch diese ganzen Bücher sich zieht?
Ja, auf jeden Fall. Also es heißt wirklich, hört auf euch für euch selbst zu schämen, für eure Sexualität, was ihr mögt, was nicht, wie ihr was ausleben wollt. Traut euch auch Stopp zu sagen, auch da muss man sich nicht schämen. Und getragen sind all diese 7 Bücher, die ich mir angeguckt habe, von der Erkenntnis, dass unser Verhältnis von Lust und Sexualität und zur Intimität eben geprägt ist von den Erwartungen und den Normen, die so ganz früh auf uns gelegt werden. Also die sind geprägt von Geschlechterbildern, der Religion, dem Patriarchat, der Klassenzugehörigkeit. Weil tatsächlich zur Scham gehört die Beschämung und wenn man sich das wirklich nochmal so deutlich macht und das machen diese Bücher, dann zeigt das einfach, dass das wahnsinnig gut hilft, einzuteilen, zurechtzuweisen, die eigene Position zu stärken, andere zu schwächen. Und eine dieser interessanten Erkenntnisse auch, ich habe es ja schon gesagt, die Frauen schreiben das ausdrücklich und die Männer, die auch über die Scham schreiben, ich habe ja auch ein paar Männer, die mitgemacht haben zu dem Thema, aber die schreiben dann immer sehr sachlich über das Thema allgemein und wir gucken das mal gesellschaftlich an. Und die Frauen sind eben ganz stark, die sagen, wie wurde ich sexuell beschämt und nehmen diese eigene Erfahrung und machen daraus ein Thema. Und da finde ich, das zeigt nochmal, dass Frauen doch mehr unter Scham leiden, als das die Männer tun.
Also jetzt nehmen wir aber mal eins aus dem Bücherstapel raus. Kein Bock heißt da zum Beispiel eins. Das klingt ja erstmal nach Unlust. Geht es darum auch?
Also es geht konkret um Asexualität. Maria Popov, die ist Anfang 30, die hat schon selber viel moderiert. Das ist eine Frau, die tritt sehr stark auf für Rechte, für Feminismus. Sie beschäftigt sich mit Themen, die eher gemieden werden. Und jetzt sagt sie eben, ich habe ja schon lange über Sexualität geredet, aber ich habe nie zugegeben, dass ich selbst asexuell bin. Und das tut sie jetzt erstmals in dem Buch, mutig und fragend, wie ich finde, sagt sie eben, ja, hätte ich das überhaupt gedurft, weil Sexualität interessiert mich nicht und darf ich dann darüber schreiben? Und das macht ihr Buch wahnsinnig nahbar, dass man so merkt, okay, da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht. Und dann ist das Tolle an allen Büchern, die öffnen den Blick, die gehen dann weiter, die sagen, bleiben eben nicht nur bei sich und sagen, oh, weil ich so bin, Leute, das muss euch alle interessieren, sondern sie sagen eben, ja, was bedeutet das? Was ist Unlust? wo kommt die her, von welchen Faktoren wird die beeinflusst. Und insofern werden das dann Bücher, die persönlich beginnen, aber die ganz schnell ein Thema öffnen und eigentlich sagen, schau her, das betrifft dich auch und was kannst du hier rausziehen, was kannst du für dich lernen. Und ich finde, dadurch, dass sie das persönlich macht, ist es oft auch lustig und es macht immer wieder deutlich, wie lange es auch auf sie gewirkt hat, jetzt im Thema Asexualität, was das für sie angerichtet hat und dass das eben ein Thema ist, auch das für junge Mädchen gerade wichtig ist, weil man denkt ja, man muss performen, man muss da mitmachen, man muss Lust haben, also man erwartet ja so in der Pubertät, jetzt kommt dieser Moment und sie hatte den halt nicht und wie sie das beschreibt, ist wirklich offen, gut und man merkt, sie kann es lustig beschreiben, aber es ist nicht immer so lustig, es zu haben.
Ein anderes Buch in deinem Stapel heißt Komm doch mal. Das klingt auch ein bisschen frech. Passt es überhaupt zum Thema Scham und Sexualität?
Also unbedingt. Ich finde, weil es eben zeigt, hier geht es jetzt um die Geschichte, wie der Probleme, einen Orgasmus zu bekommen. Das ist ein großes Problem. Man weiß, dass auch durch Studien 92% der Männer bekommen einen Orgasmus, aber nur 36% der Frauen. Und hier dieses Buch, geschrieben von Joy de Lima, das ist eine Schauspielerin, eine niederländische, die zeigt eben, nein, wir müssen darüber reden. Das ist ein Fakt. Wir haben hier wirklich ein Problem und Frauen reden nicht darüber. Die faken lieber, als dass sie sagen, irgendwie müssen wir hier was ändern im Bett, damit ich auch Lust habe. Und sie zeigt eben, tabulos, wie ich finde. Wir müssen uns anschauen, was gibt es für Anziehungsformen, wie ist der allgemeine Umgang, was will ich, was brauche ich. Und dann geht es eben so weiter. Sie reden über Mythen. Sie sagen, was ist ein Jungfernhäutchen, warum wird das überhaupt so benutzt? Und arbeiten sich immer weiter vor der Jungfrau-Hurenkomplex, den ja auch viele Männer haben, dass sie sagen, also meine Frau, die muss so ein bisschen die Heilige sein, aber mit der ich guten Sex haben will, das ist die Hure, also so eine Klassifizierung. Und das nochmal so auseinanderzunehmen, das zeigt einfach, dass diese Bücher wirklich beste Selbstermächtigungsbücher sind in Sachen Feminismus.
Ja, und diese Selbstermächtigung, das ist ja eigentlich schon die Folge von überwundener Scham. Da sehe ich noch so ein Buch auf deinem Stapel, das ich mir vorstellen könnte, das passt vielleicht da rein. Sluts heißt es, ein Sachbuch für Menschen ab 16. Und ich vermute mal, dieser Begriff Sluts, das heißt ja auf Deutsch Lampe, der wird quasi hier so positiv umgedeutet.
Genau, also indem sie zeigt, die Autorin, auch wieder eine Autorin, Bess Ashley, englische Journalistin, indem sie eben zeigt, weg mit dieser Beschämung, also die ermächtigt sich des Begriffes Slut, die sagt, ja, dann sind wir halt alle Schlampen, also dann ist das so, dann deuten wir das für uns positiv um. Und sie sagt aber eben auch, diese Beschämung, die fängt für Mädchen ganz früh an, das sind oft besorgte Eltern, die machen das ja gar nicht, um ihre Kinder zu ärgern, aber die sagen dann, ach, du bist so angezogen, pack dich mal besser ein, das könnten ja Männer falsch deuten. Lehrer oder Lehrerinnen auch, die dann sagen, also es geht jetzt hier überhaupt nicht. Die erzählt dann auch von Initiativen, wo Schulen echt probiert haben, Mädchen Kleiderverordnungen aufzudrücken und wo die Mädchen sich gewehrt haben und gesagt haben, nein, das ist doch nicht unser Problem, das ist das Problem der Jungs. Und das ist eben sowas, was sie zeigt, dass man einfach das umdrehen muss, dass es die eigene Position stärkt, wenn ich mich mit diesen Begrifflichkeiten auseinandersetze und einfach sage, ich akzeptiere das nicht länger.
Aber das ist ja sicher kein reines Gegenwartsphänomen, das gab es doch bestimmt schon immer.
Genau, also das macht hier auch die Autorin. Sie schaut wirklich sehr weit in die Geschichte. Sie schaut aufs Patriarchat, aufs Aufkommen vom Ackerbau. Sie guckt auf Philosophen, die auch ganz schön oft vor Frauen mit bestimmten Eigenschaften gewarnt haben. Sie guckt sich Reinheitskultur an, also die reinste und edelste Frau ist die Unberührte. Das gilt übrigens auch für Priester. Das fand ich, das habe ich irgendwie tatsächlich, ja klar, ein Priester ist der edelste, der reinste Mann, weil er keine Sexualität hat. Aber es benutzt wird eben benutzt, um Frauen immer einzuengen. Und da geht es dann auch um sowas. Sie zeigt dann auch das Keuschheitsgelübde. Das nimmt ja gerade in den USA wieder so eine Form an. Da ziehen junge Frauen einen Keuschheitsring an, junge Männer übrigens auch. Es zeigt aber auch in Untersuchungen, dass die, die diese Ringe benutzen, um zu sagen, ich hype mich auf bis zur Ehe, das sind oft die wenig gut Aufgeklärten. Und die haben dann doch eben manchmal Sex vor der Ehe und haben dann häufig dann eben mit den Folgen zu kämpfen, mit einer ungewollten Schwangerschaft. Also man sieht, Beschämung und Scham in Sachen Sexualität, das bedeutet nichts Gutes. Und Sluts sagt jetzt eben, nein, Leute, ja, seid eine Schlampe, seid wütend, sagt, nein, wir wollen das nicht mehr, wir kehren das um. Und sie sagen damit der Scham in einem gewissen Sinne den Kampf an.
Mit dem komplizierten Gefühl der Scham setzen wir uns in dieser Woche hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur intensiv auseinander. Und Kim Kindermann hat sich Neuerscheinungen dazu angesehen. Und Kim, was du bisher vorgestellt hast, da hatte ich den Eindruck, dass es bei diesem Thema Scham und Sexualität schon auch immer ganz stark darum geht, eben so gesellschaftliche Normen zu hinterfragen und auch Missstände aufzuzeigen.
Genau, also ich finde das wahnsinnig hilfreich, wie klar das hier eingeordnet wird, wie klar Orientierung gegeben wird und wie augenöffnend das ist. Also zum Beispiel Annika Landsteiner, die schreibt in ihrem Buch Sorry Not Sorry über weibliche Scham, allein was die für Daten zusammengetragen hat. Da muss ich wirklich sagen, das ist beeindruckend. Also sie zeigt eben, dass die Scham am Kern unseres Seins nagt. Und das fängt nämlich an mit diesen Fragen. Einmal, du bist nicht gut genug, und dann eben mit dieser Zurechtweisung, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Und sie zeigt durch Studien, die sie zitiert, dass sich Frauen deutlich mehr schämen als Männer, häufig aufgrund ihres Körpers, ihres Verhaltens, ihrer Sprache. Die Frau unterliegt eigentlich, so sagt sie, dem permanenten Blick von außen. Und das zeigt dann eben auch solche Sachen, dass die weltweit erwirtschaftete Summe der Schönheitsindustrie, die machen einen jährlichen Umsatz von 100 Milliarden Dollar. Und das ist steigend. Also das ist erst der Anfang. Das heißt, Frauen geben ganz viel Geld dafür aus, eben so auszusehen, wie sie sollen. Und das hat auch wieder, könnte man jetzt sagen, ja, was hat das mit Scham zu tun? Aber Frauen werden eben einsortiert. Und wenn du nicht gut bist und dein Körper nicht passt, ja, dann mach halt was und schmink dich, überschmink deine Pickel, mach eben, was geht. Wir bieten es dir an. Und dann zeigt sie auch noch in dem Zusammenhang, dass 90% aller Fast-Fashion-Unternehmen werden von Männern geleitet. Und das sind also die, die dann bestimmen, welche Kleidungsstücke an welchem Körper gut aussehen. Die bestimmen ja auch die Werbung. Und wenn man sich dann anschaut, was sagt die Werbung? Ja, die Klamotten sehen in der Regel eben gut aus an jungen, dünnen Körpern. Und damit wird immer wieder die Scham untermauert.
Und was nehmen die Autoren und Autorinnen so noch für gesellschaftliche Gebiete oder Felder in den Blick?
Genau, also das zeigt ja schon mit diesen Studien, die ja gesammelt werden, aber es geht eben auch um den Gender Pay Gap, also Frauen, die weniger verdienen als Männer, weil eben ihre Rolle in der Gesellschaft festgelegt ist. Dann der Gender Data Gap, das ist der, dass Frauen in Studien nicht wirklich so gleichberechtigt einbezogen werden und dann in der Medikation das häufig zu eben großen Nebenwirkungen für die Frauen führt. Care Work, was bedeutet das alles? Also es wird hier alles bearbeitet, die ganzen Felder, und ich fand nochmal jetzt eben im Zusammenhang mit Sexualität und Scham eine Untersuchung, die auch in diesen Büchern vorkommt, zur Pille danach. Die fand ich sehr interessant. Da wird nämlich gezeigt vom Pro Familia, die haben sich beschäftigt damit, wie ist das? Das ist ein Notfallmedikament. Seit 2015 darf man das rezeptfrei in der Apotheke abholen. Also da geht man eigentlich hin, sagt, ich möchte das, und damit Schluss aus. Jetzt zeigen aber die Befragung und die Untersuchung, dass das schwierig ist. Also die Apotheker, die diskutieren da gerne, und die Frauen fühlen sich eben oft am Ende, sie wollen Hilfe und sie fühlen sich beschämt. Und ein bisschen deutlich wird das vielleicht an dem Ausspruch, den mal Jens Spahn im Zusammenhang mit der Pille danach gesagt hat. Er hat nämlich das genannt, die Pille danach ist kein Smartie. Und das ist sowas, ja, warum glaubt man, dass die Frauen denken, dass es ein Smartie sei? Das ist ja auch wieder so eine Unterstellung und gleichzeitig eine öffentliche Beschämung. Also wenn du das holst, dann bist du eigentlich zu blöd gewesen, im Bett genau aufzupassen. Und es ist auch eine Beschämung, die die Frau trifft, weil der Mann gehört genauso dazu. Nee, der wird aber nicht da so involviert. Also insofern, ich könnte zahlreiche Beispiele nennen von diesen Büchern, und das ist wirklich toll, wie gut die Frauen gearbeitet haben, die Autorinnen, die Autoren auch, aber wie gesagt, mehrheitlich Autoren, die sich hier ausgetobt haben, die haben Fußnoten, die haben ganz seitenlange Anhänge, und sie zeigen ganz wichtig, ja, die Scham, wir müssen uns informieren, aber Scham ist veränderbar. Und ich glaube, das ist wirklich die wichtigste Nachricht oder die Message, wie man es so schön nennt, von diesen Büchern.
Aber Scham kann, ist ja nicht nur schlecht. Also es kann ja auch zum Beispiel im Zusammenhang mit Sexualität auch positive Aspekte haben. Schreiben die da auch was dazu?
Genau, ja. Also das wird überhaupt nicht wegdiskutiert. Es wird auch gesagt, Scham hat eine doppelte Funktion. Sie schützt uns, sie macht Grenzen sichtbar. Kinder haben ja eine natürliche Scham, eine biologische Scham. Damit sollen sie eigentlich auch lernen, stopp hier, das sind meine Bereiche, die begrenzen eben und sagen, das ist in Ordnung. Und das ist auch richtig, dass man sagt, hier möchte ich, das ist mein Bereich. Matthias Kreinbrink, der schreibt in seinem Buch jetzt aber nochmal, Ja, das ist richtig, aber diese Schamnormen, die werden in unsere Körper dann eingeschrieben. Also man lässt es nicht bei dieser biologischen Scham, sondern man sagt dann sozusagen, nee, ja, da wollen wir jetzt auch nicht drüber reden, so ein bisschen schmutzig das Ganze. Und da entsteht dann so ein Teufelskreis, weil dann häufig Sachen nicht richtig benannt werden, Geschlechtsorgane nicht richtig bekannt werden, sexuelle Abläufe nicht richtig bekannt werden. Und was man nicht kennt, da geht's schief. Und darauf machen die Autorinnen und Autoren aufmerksam. Auch, wie gesagt, sie schreiben wirklich alle, ja, es gibt die Scham, sie ist da, aber sobald sie kulturell gelesen wird, sobald sie personifiziert wird, dann richtet sie Schaden an.
Jetzt hast du einen männlichen Namen gerade mal genannt unter den Autoren, Matthias Kreinbrink, aber sonst waren das bis jetzt, glaube ich, alles Frauen, von denen du erzählt hast. Was denkst du, woran das liegen könnte, dass vor allem offenbar ja Frauen über sich in diesem Themenbereich tummeln?
Also ich glaube, es liegt wirklich daran, dass die jungen Frauen, das sind auch alles junge Autorinnen, muss man sagen, die trauen sich jetzt einfach. Die sagen, wir haben da keine Lust mehr drauf. Wir erleben das, wir haben da selber gelitten und wir ermächtigen uns jetzt hier. Schluss damit, die Scham muss die Seiten wechseln. Und ich finde, das zeigt auch ein bisschen, die Männer müssen da noch dazulernen, weil tatsächlich impliziert das natürlich so, Frauen werden mehr beschämt. Gut, das zeigen auch die Studien. Aber so Themen wie Asexualität, Lustlosigkeit oder Sexpositivität, das geht ja auch Männer an. Und da ist so ein bisschen, würde ich jetzt aus dem, was ich da zusammengesucht habe, und ich habe wirklich versucht, auch Männerbücher genau explizit zu diesen Themen zu finden, da finde ich, da könnten die Männer sich noch ein bisschen trauen und auch wortgewaltig raustreten und sagen, ja, auch wir haben was zu erzählen.
Weil die haben ja auch mit Scham zu tun und müssen sich damit auseinandersetzen. Was es ja auch schon immer gab, war mir so eingefallen, als ich gesehen habe, dass wir über dieses Thema sprechen, sind so klassische Aufklärungsbücher. Die haben sich aber ja auch total verändert. Die sehen gar nicht mehr so aus, wie was früher in unserer Kindheit im Regal stand.
Ja, die sind auch sehr ansprechend, sehr modern, viel auch gut übersichtlich strukturiert. Sie haben tolle Optik. Sie machen wirklich auch Lust, das Buch in die Hand zu nehmen. Und ich habe zwei mitgebracht, die sind neu erschienen. Vulva und Penis sind zwei Bücher, sozusagen richten sich an Junge und Mädchen. Mädchen und Jungen können beide das lesen. Die Nadine Beck heißt die Autorin, die hat sich jeweils eine Co-Autorin oder einen Co-Autor da zur Seite gestellt. Und die sind super anschaulich. Die erklären wirklich alles. Ich finde es richtig gut. Da sind dann aber auch Themen zur Scham. Und da habe ich jetzt mal geguckt, ah ja, wie wird das denn jetzt in diesen beiden Büchern behandelt? Die sind ja jetzt sozusagen geschlechtsgetrennt verhandelt. Und bei dem jungen Buch, bei dem Penisbuch, da ist das Kapitel über die Scham mit peinlich, peinlich, peinlich übertitelt. Das ist genau 2 Seiten lang. Und das ist eingeordnet in den Abschnitt sexuelle Lust. Und dann wird dann eben erklärt, ja, Genitalien, da schämt man sich, gibt's in jeder Kultur, das ist auch nichts Schlechtes und so weiter und so weiter. Alles gut, alles richtig, knapp und knackig. Im Buch Vulva, aber gleiche Autorin, zum gleichen Thema, also Scham, hat es ein ganzes Kapitel. Das ist 14 Seiten lang und das wird dann auch gleich zusammen verhandelt mit Scham und Schönheit. Und da wird dann gesagt, was ist Anspruch, Realität, wie geht es in Social Media ab, warum glauben wir eigentlich, dass schöne Menschen immer viel besser sind und so weiter. Und das ist auch alles toll, aber ich habe mich irgendwann gefragt, stopp halt, wieso hat dieselbe Autorin nicht dasselbe Kapitel einfach 1:1 in das Jungsbuch gepackt? Weil das geht ja auch Jungs an. Und dann habe ich aber so gedacht, ja, es geht sie an, aber das ist noch nicht angekommen in unserer Gesellschaft. Also deswegen auch mein Appell an die Männer, traut euch, weil es zeigt hier, dass die Frauen sich emanzipieren, dass sie sagen, ja, wir machen das nicht länger, wir haben keinen Bock mehr mit diesen gesellschaftlichen Regeln und Normen uns erdrücken zu lassen. Aber ich wünsche mir, Jungs haben das mittlerweile auch, die haben auch mit solchen Themen zu kämpfen, die haben nicht nur mit wie groß ist mein Penis, wie sieht der aus, zu tun, sondern die haben auch mit diesen ganzen Themen zu tun, mit der Beschämung durch andere. Und insofern, bitte, bitte, Männer, schreibt diese Bücher und ermächtigt auch ein bisschen eure Fraktion auf diesem Gebiet.
Kim Kindermann, vielen Dank für diesen Überblick zu Neuerscheinungen zum Thema Scham und Sexualität. Und wir haben alle Titel, über die wir gesprochen haben, für Sie zusammengestellt. Und die finden Sie auf unserer Deutschlandfunk-Kultur-Website.
Neue Krimis.
Nichts ist, wie es scheint in diesem psychologischen Spannungsroman. Die Ausgangssituation ist aber zunächst recht einfach. Die erfolgreiche junge Schauspielerin Lila Crane will mit ihrem Verlobten, einem angesagten, einflussreichen älteren Filmregisseur, eine moderne Version von F. Scott Fitzgeralds Zärtlich ist die Nacht drehen. Um sich auf die Rolle vorzubereiten und ein eigenes Kindheitstrauma aufzuarbeiten, sucht sie die Hilfe eines Therapeuten. Aber nicht nur der verfolgt ein ganz eigenes Ziel. Es folgen nun unzählige Wendungen und Manipulationen und dabei spielt Sash Bischoff sehr gekonnt mit teils offensichtlichen, teils etwas versteckten Verweisen auf Fitzgeralds Text, sein weiteres Werk und dem Mythos um den Autor. Außerdem spielt sie mit unseren kulturellen Prägungen, denn vieles in diesem Roman ist auf den ersten Blick nur glaubwürdig und plausibel, weil wir es aus unzähligen Erzählungen kennen. Junge Männer, die Fitzgerald idealisieren zum Beispiel, oder zarte, wunderschöne Frauen, die gerettet werden müssen, unzuverlässige Erzählstimmen und natürlich Traumata, die einen nicht loslassen. In diesem Buch aber ist das mehr als nur ein unterhaltsames Spiel. Denn es erzählt auch davon, wie das, was wir lesen, sehen und hören, auch das prägt, was wir uns über uns selbst erzählen und wie wir uns wahrnehmen wollen. Sweet Fury ist daher ein ziemlich gegenwärtiger Roman, voller Glamour, Romance und dunklen Geheimnissen, der unter seiner unterhaltsamen, glitzernden Fassade zeigt, wie tief Frauenfeindlichkeit in der Gesellschaft, in uns allen verankert ist. Und dass sich das so leichtgängig lesen lässt, liegt auch an einem einfachen Trick. Denn so wie Lila Crane für all die Menschen um sie herum eine Projektionsfläche ist, bleibt sie es auch für uns Lesende. Das ist alles schon clever gemacht. Am meisten Freude hatte ich aber mit den vielen kleinen Gemeinheiten. Alleine schon, dass sich ein männlicher Regisseur und ein männlicher Drehbuchautor aufmachen, eine feministische Version eines misogynen Romans von einem männlichen Schriftsteller zu drehen, ist herrlich typisch und auch ein treffender Kommentar, nicht nur zu Hollywood, sondern zu einer Kulturindustrie, die, statt neue Stoffe zu fördern, lieber versucht, kanonisierte Texte dem Zeitgeist anzupassen. Wie das gehen könnte, das zeigt Sweet Fury übrigens nebenbei auch noch.
Sonja Hartl über Sash Bischoffs Roman Sweet Fury, Zärtlich ist die Rache. Das Buch haben Ulrike Wasel und Klaus Timmermann aus dem Englischen übersetzt und erschienen ist es beim Fischer Verlag. Und es ist neu auf Platz 6 unserer Krimi-Bestenliste im November. Und mehr zu neuen Krimis finden Sie in unserer Deutschlandfunk-App.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Seit den Protesten vor 5 Jahren in Belarus gegen die Wiederwahl von Präsident Lukaschenko, da haben viele Autorinnen und Autoren ihr Land verlassen müssen. Und dazu gehört auch die 43-jährige Lyrikerin und Übersetzerin Julia Zimafieva, die inzwischen in Berlin zu Hause ist. Von ihr ist jetzt ein neuer Gedichtband erschienen, der aber auch Collagen von ihr enthält. Und Stefanie von Oppen hat sich das angesehen. Wie kommt das denn, dass diese Lyrikerin sich auch so künstlerisch betätigt und da ihre eigenen Collagen zu den Gedichten macht?
Ja, das ist ein ganz neues Phänomen. Julia Zimafieva hat sich beeinflussen lassen, inspirieren lassen von Hannah Höch. Die war ja so die Vorreiterin im Dadaismus der Fotomontage und Collage. Und dann, als sie im vergangenen Jahr in Hamburg war, hat sie angefangen, durch über Flohmärkte zu streifen. Sie hat in Müllhäufen gewühlt. Sie war in Antiquariaten und hatte alte Magazine und Bücher gefunden, die sie dann ja auch ein bisschen brutal zerschnitten hat und daraus neue Bilder zusammengesetzt hat, die eben so einen Hinweis geben auf ihre Situation im Exil.
Und das Buch hat ja einen Titel, der heißt Ich zerschneide die Geschichte. Und da klingt ja schon so ein bisschen mit dem Schneiden und Reißen, das so zum Collagieren gehört, auch sowas wie Umbruch oder Veränderung rein. Ist das auch Thema, dieses Exil?
Ja, absolut. Das ist auf jeden Fall Thema. Reißen ist für sie ein ganz wichtiges Verb. Sie reiße Bilder aus ihrem Kontext, so wie sie selbst aus ihrem Alltag gerissen und auf eine neue Seite geklebt wurde, schreibt sie in dem Vorwort. Wort. Und man muss dazu wissen, Julia Timofejeva wurde schon als Kind das erste Mal aus ihrem Alltag gerissen. Sie musste nämlich 1986 ihr Heimatdorf nach der Reaktorkatastrophe verlassen. Sie wohnte damals bei Tschernobyl und wurde mit ihrer Familie umgesiedelt. Und dann 2020 war sie sehr engagiert bei den Protesten gegen das Lukaschenko-Regime und ist da auch auf die Straße gegangen, hat öffentlich ihre Gedichte rezitiert. Und als das dann so brutal zusammengeschlagen wurde, ist sie mit ihrem Mann Ariel Bacharevich ins Exil gegangen. Und seitdem ziehen die beiden im Prinzip von Ort zu Ort, von Stipendium zu Stipendium. Und das bringt sie einfach mit ihren Collagen, die übrigens sehr surreal daherkommen. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht genannt, das Wort surreal. Das ist ein Ausdruck für ihre Heimatlosigkeit, für die Sehnsucht und für diese permanente Unruhe und eben für die Zerrissenheit. Und vielleicht sage ich noch ganz kurz, was sie noch schreibt. Wie bewahrt man Würde und Selbstachtung, wenn man nichts ändern kann und von Klagen genug hat? Und das beantwortet sie mit einem Lachen und wenn es über sich selbst ist. Und das ist auch, findet auch Ausdruck in diesen Collagen.
Und sagt sie auch irgendwas dazu, was sie zuerst macht? Also schreibt sie erst einen Text und macht dann die Collage dazu? Oder wie ist dieses künstlerische Vorgehen?
Nee, eben, das ist genau umgekehrt. Also sie hat erst diese Collagen gemacht und hat sich dann davon inspirieren lassen zu Gedichten, schreibt aber auch, dass es auch ganz anders interpretiert werden könnte. Das lässt sie sozusagen dem Betrachter.
Und wie korrespondiert das dann miteinander? Und vor allem, du hast ja schon gesagt, es ist surreal so ein bisschen, aber wie sehen denn diese Collagen jetzt aus?
Ja, also ich nehme mal so ein Beispiel, das ist eines meiner Lieblingsbilder. Ein Wäldchen ist da mit gekrümmtem grünen Spargel und die wachsen auf so einem Savannenboden. Dazwischen glotzt ein Büffel hervor und darüber schweben weiße Wölkchen und ein Ausflugsdampfer und im Hintergrund sieht man ein Bergmassiv und zu diesem Bild gehört ein Gedicht, das lautet: Du dachtest, du seist erwachsen, aber hier musst du weiter wachsen, über dich hinaus, wie dieser Spargel. Oder die Bohnenranke. Grüß, schön da oben. Und dann noch ein anderes von mir sehr geliebtes Motiv und auch Gedicht. Es ist auf so eine Art Scherenschnitt, das könnte auch die Autorin selber sein. Und da klebt auf Herzhöhe ein Häschen auf diesem Scherenschnitt. Und die Worte dazu sind: Was ist denn dir noch lebendig nach all den Trennungen, Verlusten? Du schaust in die innere Blackbox und siehst nichts, doch deine Hand streicht über ein warmes Fell und darunter pocht jemandes Herz. Wahrscheinlich ist es deins.
Und sind denn diese Bildmotive auch irgendwie miteinander verknüpft? Also es gibt ja dieses Motiv des Exils im Inhalt, aber gibt es auch sowas Optisches, was sich durchzieht?
Ja, auf jeden Fall. Es sind immer wieder Frauen dargestellt, aber auch immer so angeschnitten und mit verdrehten Beinen. Und das ist also immer so ein bisschen gebrochen. Natürlich ist ja auch surreal. Und dann gibt es oft Tiermotive, besonders Giraffen und Berge kommen immer wieder vor und Vögel. Also mehrfach taucht das Motiv eines Kanarienvogels auf, der ja auch so ein bisschen auf der einen Seite ein Vogel, also Freiheit, und der, stellt man sich vor, ist im Käfig eingesperrt. Und an einer Stelle führt sie auch diese Motive Frau und Kanari oder Vogel, sagen wir mal, zusammen. Da steckt also ein Vogelknopf, sein Vogelkopf, sein Schnabel in die Höhe, sitzt auf einem Körper, der zwei Männer mit Schachspielen zeigt. Und dieses Wesen läuft auf nackten Frauenbeinen rückwärts Rollschuh. Und dazu ist auch eins meiner Lieblingsgedichte: Sei du selbst. Das sagt sich leicht, wenn man sich nicht jeden Tag neu zusammensetzen muss. Aus dem Immigrantenbaukasten, wozu so viele Teile? Wo ist die Anleitung?
Das klingt nach einem Buch, was wirklich auch schön aussieht, offenbar. Kann man wahrscheinlich auch ganz gut verschenken.
Ja, das ist wahnsinnig schön gestaltet. Das ist so auf Doppelseiten angelegt. Also auf der einen Seite das Bild, auf der anderen Seite das Gedicht. Das ist übrigens Russisch und also Belarussisch und Deutsch. Und die Tina Wünschmann, die Übersetzerin, hat es auch wirklich sehr sensibel übersetzt. Das muss man auch nochmal hervorheben. Das ist wirklich einfach sehr. Also ich kann natürlich kein Belarussisch selber, aber diese Gedichte sind sehr, 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 berühren einen sehr stark. Und ich muss sagen, das ist ein kleines, feines Büchlein aus einem kleinen, feinen, unabhängigen Verlag. Das würde ich unbedingt zum Beispiel auch zu Weihnachten verschenken wollen.
Stefanie von Oppen weiß also schon das erste Weihnachtsgeschenk. Es ist der neue Gedichtband der belarussischen Lyrikerin und Übersetzerin Julia Timofejeva. Ich zerschneide die Geschichte, heißt es, Lyrik und Collagen. Und es ist zweisprachig erschienen, aus dem Belarussischen übersetzt hat Tina Wünschmann. Und erschienen ist es in der Edition Fröhlich für 20 Euro.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin Pauline Lehr und ich bin 14 Jahre alt. Ich lese gerade die Buchreihe PS, du bist die Beste von Nathalie Buchholz. Es geht um zwei Teenager-Mädchen, die weit voneinander wegwohnen, die aber beste Freunde sind und sich mit Briefen über ihr alltägliches Leben informieren. Die erzählen sich zum Beispiel, wie wenn sie Streit mit ihren Eltern haben oder über die erste große Liebe, übers Erwachsenwerden und über Teenagerprobleme. Ich finde die Reihe sehr toll, weil ich selber als Teenager kann mich in die Situation sehr gut hineindenken und auch so mit denen fühlen. Und es ist auch einfach mal schön zu sehen, dass es vielen so geht und ich nicht so die Einzige bin mit solchen Teenagerproblemen. Es ist ein sehr gutes Buch. Es ist auch in so Jugendsprache geschrieben und man kann es sehr gut verstehen. Und empfehlenswert für alle in meinem Alter.
Pauline Lehr liest also in Frankfurt am Main. PS, du bist die Beste von Nathalie Buchholz. Das Buch ist erschienen beim Carlsen Verlag als Taschenbuch für 8 €.